Hey, hey Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist das der Albert. Albert, stell dich doch gerne mal selber vor.
Ja, Rabia, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank an dich, dass du mich eingeladen hast, um mir die Möglichkeit gibst, mal ein bisschen was über mich und über das zu erzählen, was ich gemeinsam mit anderen Campern mache. Ich heiße Albert, bin mittlerweile 66 Jahre alt und wohne hier in der Nähe von Wiesbaden, also ein kleiner Ort im Taunus. Bin aber geboren in Bayern und wer genau hinhört, hört vielleicht noch so einen leichten bayerischen Einschlag. Den kriegt man Gott sei Dank nicht ganz weg. Aber mittlerweile wohne ich schon seit Anfang der 80er Jahre, wie gesagt, hier im Taunus. Ja, wir sind, meine Frau und ich sind begeisterte Camper. Wir sind mit einem Wohnmobil unterwegs, einem teilintegrierten, Länge etwa 7,30 Meter und mit dem sind wir eigentlich super zufrieden. Der passt für uns, den haben wir jetzt seit etwa 7 Jahren. Wir haben ihn auch neu gekauft. Gott sei Dank haben wir den vor 7 Jahren gekauft, weil heute könnte ich mich nicht mehr entscheiden. Es gibt ja so viel unterschiedliche Modelle, wenn man einmal auf einer Messe ist und vor allen Dingen kommt man in Schlucken, wenn man die Preise sieht. Also von daher war das eigentlich ganz gut, dass wir das vor 7 Jahren gemacht haben. Das waren auch etwa ein Jahr vor meiner Pensionierung. Also ich bin fertig mit Arbeit. Ich war 40 Jahre beim Bundeskriminalamt tätig und der Vorteil von Polizeibeamten ist ja, dass man schon mit 61 regulär in Ruhestand gehen konnte.
Da sind bestimmt jetzt einige neidisch.
Ja, das ist auch wirklich ein Geschenk und ich kann nur eben sagen, also jedes Jahr, was man früher in den Ruhestand gehen kann, wenn man es sich finanziell leisten kann, immer vorausgesetzt, ist tatsächlich ein gewonnenes Jahr. Ob wir jetzt mit dem Camper unterwegs ist oder nicht, haben wir dahingestellt, es ist ein gewonnenes Jahr. Also macht das, wenn ihr das könnt.
Ja.
Ja, ich bin mit meiner Frau unterwegs. Wie gesagt, unser Sohn ist schon erwachsen, der wohnt hier nicht mehr zu Hause. Aber so die ersten Jahre sind wir tatsächlich auch mit einem Mietmobil damals immer mit unserem Sohn noch unterwegs gewesen. Aber das hat sich seit ein paar Jahren jetzt erledigt, sodass ich mit meiner Frau alleine unterwegs bin. Ja, das vielleicht mal soweit zu mir.
Genau, du hast erzählt, du bist jetzt schon seit 7 Jahren bist du Camper oder seid ihr Camper. Kannst du dich noch daran erinnern, was euch da drauf gebracht hat? Wie ist das entstanden, dass ihr gesagt habt, so, also jetzt wollen wir mal mit dem Wohnmobil losfahren?
Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch an die erste Reise erinnern. Die Jahre danach nicht mehr ganz so gut, aber die erste Reise war war vor ungefähr 20 Jahren, muss das gewesen sein. Da haben meine Frau, unser Sohn, der damals natürlich noch klein war, haben sie nach Kanada geplant. Wir wollten mal nach Kanada, so in die Wildnis, wie man sich das eben so vorstellt. Und haben wir auch getan. Und wie reist man am besten durch Kanada? Natürlich mit dem Wohnmobil. Deswegen haben wir uns damals ein Wohnmobil gemietet, mit allem Drum und Dran. Klar, wir konnten ja unser Bettzeug mitnehmen, unsere Teller und Tassen nicht mitnehmen. Auch mit einer Axt. Da musste man ja auch Holz machen dann auf den entsprechenden Plätzen, wo man übernachtet hat. Und das war einfach ein ganz super tolles Erlebnis. Auch unser Sohn hat das damals sehr gefallen, weil das war natürlich totales Abenteuer in Kanada. Und da sind wir hängen geblieben. Also in den Jahren danach sind wir immer, ja, jedes Jahr im Sommer mit einem gemieteten Wohnmobil zu dritt losgefahren. Sehr häufig nach Kroatien, nach Italien. Wir sind aber auch in Schottland gewesen, in Norwegen. Bis eben ein Jahr vor der Pensionierung, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt wäre vielleicht der gute Zeitpunkt, sich ein Wohnmobil zu kaufen. Das war, wie gesagt, etwa vor 7 Jahren.
Okay. Das heißt, ihr wart vorher noch nie campen und eure erste Campingreise ging nach Kanada.
So ist es.
Wow.
Also wir sind nicht die Camper, die jetzt groß geworden sind, so quasi vom Zelt dann zu einem VW-Bus bis hin zu einem Van und dann ein größeres Wohnmobil. Die sind wir nicht, sondern wir sind dann sozusagen direkt Einsteiger ins Wohnmobil.
Und wie lange wart ihr dann in Kanada unterwegs? Hast du es gesagt gerade?
Ja, nee, habe ich nicht gesagt. Das weiß ich nicht mal genau, aber ich vermute mal so 3 Wochen. Also
Wow.
wir sind damals eben nach Calgary geflogen und sind dann ich denke, die klassische Runde dort im Westen Kanadas bis nach Vancouver, die Nationalparks abgefahren und so weiter. Und das war schon eine tolle Sache, weil immer dann, wenn man wandern gegangen ist, musste man sich von den Rangern vorher immer anhören, Vorsicht, Bären. Und wir hatten auch immer so ein Glöckchen dabei und ein bisschen Krach gemacht. So hat man uns damals halt gesagt, dass man die Bären rechtzeitig verjagt. Also das war natürlich wahnsinnig spannend.
Ja,
Und
das glaube ich.
also ich hätte auch Lust, so eine Reise nochmal zu wiederholen. Allerdings fliegen wir nicht mehr so gern. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich bis nach Kanada nochmal fliegen würden.
Ja, Europa hat ja auch schöne Ecken. Also von daher, so ein bisschen Wildnis gibt es ja noch.
Ja,
Aber
stimmt.
Kanada wäre tatsächlich auch mal so ein Traum von mir. Also das stelle ich mir richtig, richtig toll vor.
Ja, machen.
Ja, genau.
Aber du hast schon recht, also wenn man jetzt so Norwegen sich anschaut oder Skandinavien und so weiter, oder wenn man so ein bisschen in den osteuropäischen Raum geht, also da hat man schon auch noch Landschaften, die an Wildnis erinnern oder gerade in Norwegen, die auch an Kanada erinnern irgendwie. Also von daher haben wir in Europa schon den riesengroßen Vorteil, dass wir mit unseren 4 Rädern, mit dem Wohnmobil so viele unterschiedliche Länder erreichen können. Also das ist schon
Absolut.
toll.
Genau, das heißt, also du hast da jetzt schon wahnsinnig viel Camping-Erfahrung, langjährige Erfahrung. Dann hast du bestimmt über die Jahre auch irgend so ein Tool oder Gadget, wo du sagst, also das muss immer mit, ohne das würde ich nie losfahren. Was ist das bei dir?
Ich weiß nicht, wenn ich so eine Frage höre, denke ich mir, vielleicht bist du doch nicht der richtige Camper, weil wir nicht so Gadget-Typen sind.
Okay.
Irgendwie, dass wir dort irgendwie etwas haben und das müssen wir uns noch kaufen auf der Messe und so weiter. Also deine Frage, was möchtest du immer dabei haben, wenn du unterwegs bist, sage ich dir jetzt meine Frau. Aber nicht, weil
Das
sie ein
ist aber auch
Gadget ist,
schön.
ich finde es einfach toll, wenn er dann zu zweit unterwegs ist. Ja,
Ja.
und nach ein paar Jahren ergänzt man sich auch wunderbar. Es dauert immer so 2, 3 Tage, bis man sich wieder an den etwas engeren Raum im Wohnmobil gewöhnt hat, bis wieder jeder weiß, wo er hingehen muss oder hinlaufen muss und hingreifen muss. Aber ansonsten funktioniert das einfach wunderbar und es ist eben schön, wenn beide Spaß dran haben. Ja. Von daher sage ich auf diese Frage meine Frau.
Schön, das freut sie bestimmt zu hören.
Sie wird schmunzeln, wenn sie das.
Okay. Also wir kennen uns ja jetzt schon ein kleines bisschen, eine kurze Zeit. Und wir haben uns ja wegen eines bestimmten Grundes auch kennengelernt. Und zwar verbindest du Camping auch noch mit einer besonderen ehrenamtlichen und gemeinnützigen Tätigkeit. Was machst du denn noch?
Ja, wo fange ich da an? Also ich habe den Verein Wohnmobil für Klimaschutz gegründet, und zwar 2019, Ende 2019. Das ist ein bundesweiter Verein von Campern, so wie du, so wie ich, die eben etwas tun möchten für die Natur. Aber da können wir vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen. Da bin ich, das habe ich gegründet und da bin ich natürlich, wie es immer so ist, nach wie vor der Vorsitzende von diesem Verein. Was machen wir? Wir spenden Bäume, aber wir spenden sie eben nicht nur, wie man das ja bei vielen Organisationen tun kann, wo dann etwas gespendet wird für irgendein Projekt in Südamerika oder sonst wo, sondern wir pflanzen die Bäume dann selbst bei uns vor unserer eigenen Haustür, nämlich in verschiedenen Regionen Deutschland. Wir pflanzen aber nicht nur Bäume, die wir gespendet haben in der Republik. Im Übrigen zwischenzeitlich seit Vereinsgründung über 13.000 Bäume. Dahinter verbirgt sich eine Spendensumme von fast 50.000 Euro, die wir zwischenzeitlich aufgebracht haben aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden von Fördermitgliedern, um diese Bäume dann letztlich in Deutschland zu pflanzen. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir pflanzen natürlich auch nicht irgendwelche Bäume, ne, sondern wir pflanzen ja ganz bewusst gemeinsam mit den Förstern Bäume, die nach heutigem Kenntnisstand besser mit den klimatischen Veränderungen, mit den aktuellen, vielleicht auch künftigen klimatischen Verhältnissen in Deutschland besser zurechtkommen. Man spürt bei diesen Treffen immer, wie viel Gedanken sich die Förster machen tatsächlich, welche Bäume sie anpflanzen. Sie experimentieren natürlich auch ein Stück weit. Aber das Interessante oder irgendwo auch Verrückte ist ja, wir pflanzen heute Bäume und dann weiß man vielleicht in 50 oder 100 Jahren, ob das die richtigen Bäume gewesen sind. Das heißt, wir werden es nicht mehr erfahren.
Ja,
Ja.
also ihr
Also das
pflanzt
ist
nicht die
ein ganz besonderes
Standesfichte,
Gefühl.
sondern auch mal eine Tanne und was gibt es da noch für
Also
Bäume?
Fichten werden überhaupt nicht mehr gepflanzt. Das ist ja der Problembaum überhaupt. Die ganzen Fichtenbestände sind schon kaputt gegangen oder gehen sukzessive kaputt. Aber auch die Buche leidet beispielsweise schon darunter. Das sieht man nur nicht so genau. Da muss man in die Krone gucken. Die verfärbt sich oder wird dann eben schneller gelb, sodass man meint, huch, wir haben schon Herbst. Aber da merkt man einfach, dass auch die Buche schon zu kämpfen hat mit der Trockenheit. Also wir pflanzen sehr viel Eichen beispielsweise, wir pflanzen Weißtannen, wir pflanzen aber auch Bäume, die ich jetzt so noch gar nicht kannte. Also beispielsweise haben wir in einer Aktion Elsbeere gepflanzt.
Das
Muss
sagt
man
mir auch
hinterher
nichts.
erst nachlesen, was das für ein Baum ist. Wir haben auch schon ja, so Edelgehölze gepflanzt, also solche Wildäpfel, Wildbirnen, die also durchaus auch in die Wälder gesetzt werden. Also wie gesagt, die Förster experimentieren auch ein bisschen. Auch Ahorn haben wir schon gepflanzt. Es sind oftmals Bäume dabei, die auch aus dem südlichen Europa stammen. Also wir haben schon mal eine sizilianische Tannenart gepflanzt, die einfach dann eine andere Genetik hat. Und das ist immer ganz spannend, weil die Förster erklären das ja auch, die erzählen das ja auch. Also wir hauen die Bäume ja nicht stumm da in den Boden, sondern wir bekommen dann schon erzählt, warum genau diese Baumart und was stand vorher auf der Fläche und was hat sich der Förster so überlegt. Also das ist eigentlich so die Kernaktivität des Vereins. Also wir haben in jedem Jahr haben wir aktuell 4 bis 5 Baumpflanzaktionen. Natürlich im Frühjahr, meistens im März und im Herbst. Das beginnt so Ende Oktober, aber eigentlich ist es eher der November.
Das ist so die typische Baumpflanzzeit,
Ja, genau, weil sonst ist
Frühjahr
es zu
und
trocken.
Herbst.
Ja, hängt immer ein bisschen davon ab, von der Lage des Pflanzgebietes. Je höher, umso später kann man auch pflanzen. Also da kann man auch mal im April noch pflanzen. Aber jetzt so in der norddeutschen Tiefebene oder so, im sandigen Boden, also da muss man dann schon eher im Herbst pflanzen. Gut, aber wie gesagt, nicht nur Bäume pflanzen, sondern wir waren jetzt auch schon zweimal in Mooren aktiv. Moore sind ja auch ein ganz wichtiger CO2-Speicher. oder auch ein wichtiger Lebensraum für, ja, zum Teil eben auch bedrohte Pflanzen oder auch Tierarten, die eben genau diesen Lebensraum brauchen. Und was machen wir da im Moor? Also eigentlich machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir beim Bäumepflanzen machen, nämlich wir schneiden junge Bäume, Sträucher ab, raus, ja, entnehmen die aus der Fläche, aus der Moorfläche, damit das Moor eben wieder vernässt werden kann. Ja, also diese jungen Gewächse entziehen ja dem Boden Feuchtigkeit mit ihren Wurzeln. Die wollen ja wachsen und dadurch trocknet aber letztlich die Moorfläche aus oder es kann sich nicht entwickeln zu einem Moor, wie es gebraucht wird. Und deswegen werden die regelmäßig rausgeschnitten. Das ist mühselig, weil wir schneiden die raus, aber die wachsen natürlich in den nächsten Jahren wieder nach. Das heißt, dieser Schnitt muss eigentlich regelmäßig wiederholt werden. Und es wird auch ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Aber es ist auf der anderen Seite auch wieder ein tolles Erlebnis, so im Moor zu arbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn der Boden schon etwas schwankt, jetzt so ein bisschen schwabbelig ist. Ja, und da erfährt man eben dann einiges so über den Lebensraum Moor. Was wir auch schon gemacht haben, allerdings nur einmal, wir haben eine Streuobstwiese gepflanzt. Das ist ja auch gerade für die Artenvielfalt wichtig, solche Streuobstwiesen. Und zwar hat uns eine Gemeinde eine Fläche in der Nähe von Passau zur Verfügung gestellt. Das hat da ein Mitglied, der dort wohnt, entsprechend organisiert. Und dort haben wir vor 2 Jahren ja 21 Obstbäume gepflanzt. Das waren natürlich dann schon etwas größere Bäume. Und zwar lauter alte Obstsorten, also verschiedene Apfel, Kirsche, Zwetschge, Birne, aber Sorten, die ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört habe. Die haben wir dort mit Mitgliedern gepflanzt und im Anschluss haben wir dann noch vom Obst- und Gartenbauverein, die dabei waren, die haben uns das natürlich gezeigt, wie man das macht und wie man die dann befestigt an dem Pfahl. Und dann haben sie uns auch noch so einen kleinen Schneidekurs gegeben, ne? Also wie man so Obstbäume dann schneidet, weil der gleich die Bäume aus der Baumschule, die hat er gleich so ein bisschen nachgeschnitten. Und das Nette war, das Mitglied, was das vor Ort organisiert hat, ich habe mal nachgefragt, was macht denn eigentlich so unsere Streuobstwiese und so weiter. Und dann hat er mir mit einem kleinen Päckchen einen Apfel geschickt. Offensichtlich der erste Apfel, der an einem dieser kleinen Bäumchen gewachsen ist und auch überlebt hat, den hat er mir mit einem Päckchen nach Hause geschickt, so als ja, Erinnerung oder wie auch immer. Das fand ich natürlich total nett.
Ja.
Und wir haben ja damals mit dem Bürgermeister, der war auch vor Ort von der Gemeinde, haben wir ja ausgemacht, dass wir uns 5 Jahre nach der Pflanzung, ja, das wäre jetzt dann in 3 Jahren, dass wir uns wieder dort treffen zu einem kleinen Streuobstwiesenfest. Ne? Da müssten dann schon Früchte da sein das müssen wir im Auge behalten. Das wäre bestimmt ein schönes Erlebnis.
Ja, das ist doch schön, wenn man die Früchte seiner Arbeit dann auch ernten kann.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Genau.
Genau. Ja. Ja, so, ich sag mal, wir sind nicht festgelegt. Also, wie gesagt, die Kernaktivität ist das Bäumepflanzen. Aber solche Mooraktivitäten wollen wir eigentlich auch fortlaufend machen, weil das eben auch eine ganz wichtige Sache ist. Aber ansonsten sind wir eigentlich sehr offen, was solche Aktionen angeht. Also immer dann, wenn wir Vorschläge von den Mitgliedern bekommen oder auch so aus dem Umfeld, dass wir vielleicht dies oder jenes mit dem Arbeitseinsatz und auch mit einer kleinen Spende unterstützen können. Und wir sind der Auffassung, das ist wirklich nützlich für den Umwelt-, Naturschutz, Klimaschutz. Dann machen wir das, ne? Also von daher sind wir nicht so festgelegt jetzt auf ganz bestimmte Aktivitäten. Eins kann ich vielleicht noch mal kurz sagen, weil das haben wir dieses Jahr noch vor und das ist auch etwas, was wir bisher auch noch nicht gemacht haben. Und zwar wird es Anfang November stattfinden im Thüringer Wald. Und zwar werden wir dort sogenannte Wildlinge, haben sie das genannt, das sind wild gewachsene Weißtannen, die so am Wegesrand sich aus, ja nicht ausgesät, also eben gewachsen sind, wild gewachsen sind, die aber dort nie eine Chance haben zum Überleben. Auf jeden Fall werden wir die ausgraben, mit Wurzeln natürlich, und werden sie dann in ein, so wie so eine Art Gehege, Pflanzgehege, oder werden wir die verpflanzen, und in diesem Gehege haben die dann die Möglichkeit, eben auch geschützt von Wildverbiss, können die groß werden, und dann werden sie wieder ausgepflanzt in den Wald. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass diese Bäume ja, ich sag mal, die sind dann mit diesen klimatischen Verhältnissen ja auch schon groß geworden. Das heißt, die Bäume passen sich ja auch an. Ja, manche schaffen es halt nicht. Oder es kommen dann noch Schädlinge dazu oder Stürme, so wie bei der Fichte. Aber ansonsten ändert sich ja wahrscheinlich schon die Genetik der Bäume in den nächsten 100 Jahren und passen sich an. Und diese jungen Bäume, die haben natürlich schon ein Stück weit Anpassung hinter sich und sind dann robuster, als wenn man jetzt welche in irgendeiner Baumschule zieht. Ja, also das hat einen Vorteil. Und das finde ich auch eine ganz ja, tolle Sache, mal sowas zu machen. Ja, und das machen wir eben mit der, ja, das ist so quasi die Verwaltung von dem Biosphärenreservat Thüringer Wald, die das dort mit uns machen. Und wir bekommen im Gegenzug eben dann auch eine schöne Naturwanderung, wo wir auch noch einiges gezeigt und erklärt bekommen.
Ja.
Also breites Spektrum an solchen Aktivitäten, kurz.
Ja, ich finde, das klingt total interessant. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie sieht denn so ein typisches Pflanzwochenende aus? Oder also gibt es da überhaupt was Typisches oder läuft es immer anders ab? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, es gibt, ja, es ist schon so ein Muster erkennen. Ne? Also ich versuche tatsächlich die Aktionen immer auf dem Wochenende zu legen, weil ja doch viele von uns, von den Mitgliedern noch berufstätig sind, und wenn ich das mittwochs mache, dann haben einfach nicht so viele Zeit. Von daher beginnt das immer am Freitag, also und zwar mit der Anreise. Ich versuche ja in der Nähe des Pflanzgebietes einen geeigneten Stellplatz zu finden für die Wohnmobile, wo ich dann auch versuche, über den Betreiber eine entsprechende Anzahl an Plätzen zu reservieren. So, wir reisen dann am Freitag, so im Laufe des Tages, treffen dann die Leute auf dem Stellplatz ein, mit ihren Wohnmobilen. Und am Freitagabend ist eigentlich immer so ein lockeres Beieinanderstehen. Also da gehen wir eigentlich in der Regel nirgendwo in eine Gaststätte und ein Lokal, sondern man trifft sich eben zwischen den Wohnmobilen, vor den Wohnmobilen, und erzählt so, was es Neues gibt, ne? Was man so erlebt hat, wo man da gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten. Das Schöne von dem Verein ist ja, wir sind ein bundesweiter Verein. Das heißt, die Leute kommen immer aus allen Gegenden der Republik, und man trifft sich zum Teil eben nur ein- oder zweimal im Jahr, ne? Es sind schon viele Mitglieder dabei, die wirklich sehr, sehr regelmäßig dabei sind. Die trifft man auch mal 3, 4 Mal im Jahr. Aber es liegen immer Monate in der Regel dazwischen. Mehrere Wochen dazwischen. Also es ist kein Verein, wo man den Mitgliedern jeden Tag über den Weg läuft und sich in der Woche noch 5 Mal im Mitgliederheim trifft. Und von daher hat man immer verdammt viel zu erzählen, ne?
Ja.
Wo man so gewesen ist und was man vielleicht erlebt hat. Und man spürt förmlich immer, dass die Leute sich wieder freuen, dass man sich halt wieder trifft. Ne? Das ist schon mal was Besonderes, finde ich. Ja, weil das stumpft dann nicht so schnell ab irgendwo.
Ja, und man hat
Ja.
nur eine schöne Gemeinschaft, ne? Also
Ja, ja.
man trifft
Ja.
Gleichgesinnte. Ja,
Ja.
schön.
Bei einer letzten Aktion hatte auch einer, der hat extra. Der war dann das erste Mal zu dem Zeitpunkt dabei, da hat er extra dafür eine kleine mobile Zapfanlage gekauft und hatte noch
Nett.
zwei Fässchen Bier dabei. Das war natürlich dann besonders nett irgendwo.
Ja.
Gut, und dann geht es aber dann schon früh ins Bett auch, weil wir dann am Samstag früh meistens dann so gegen 9 Uhr starten. Das heißt, wir fahren dann mit den Wohnmobilen zum Treffpunkt mit dem Förster. Ja, also ich sage mal, wir bilden so die eine oder andere Fahrgemeinschaft. Also wir schauen schon immer, dass möglichst wenig Wohnmobile bewegt werden müssen, aber wir sind schon immer so eine kleine Kolonne, die sich dann in Bewegung setzt. Und ja, der Treffpunkt liegt dann meistens so, ich sag mal, so bis zu 20 Kilometer entfernt, je nachdem, wo halt der Stellplatz liegt. Und da treffen wir uns dann mit den Förstern. Wichtig ist ja auch da immer, das sage ich den Förstern vorher schon, wir brauchen natürlich einen Platz, wo wir unsere Wohnmobile abstellen können, wo sie stehen können, ohne dass wir da in den Wald reinfahren müssen, weil nicht jeder nun ein geländetaugliches Wohnmobil besitzt. Wir selber ja auch nicht. Und ja, dann ist meistens noch ein kleiner Fußweg eben zur tatsächlichen Pflanzfläche zu machen, aber das ist meistens nicht so weit. Ja, und dann erklärt der Förster erstmal, was ich vorher schon sagte, wo wir jetzt eigentlich sind, was das für eine Fläche ist, warum die, sagen wir mal, zerstört worden ist, war es der Borkenkäfer, war es ein Sturm, was auch immer, und welche Bäume wir pflanzen. Und warum gerade diese Bäume, was der Förster sich so gedacht hat. Dann zeigt er uns auch immer noch, auch wenn er natürlich weiß, dass die meisten, die dabei sind, dann auch schon mal gepflanzt haben, zeigt er schon noch mal, wie wir pflanzen sollen. Also das fängt schon damit an, in welcher Formation. Also manche pflanzen in Reihe irgendwo, manche pflanzen so im Verband. Also das ist sehr unterschiedlich von Förster zu Förster. Und auch die Art und Weise, wie gepflanzt wird dann letztlich, also wie das Loch ausgeht. Unterschiedlich. Also jeder hat so seine Besonderheiten irgendwo. Aber das wird dann nochmal so gezeigt. Meistens haben die Förster ja auch dann Pflanzwerkzeug dabei. Also wir nehmen da schon immer unseren Spaten mit, unseren Gartenspaten ist das eben. Aber es gibt ja spezielle Pflanzspaten auch, so Hohlspaten. Das geht natürlich mit denen besser und die Förster bringen auch meistens dann solche Spaten mit. Ja, und dann geht es auf die Fläche, ne? Das heißt, so gegen 10 Uhr meistens stehen wir dann auf der Fläche. Und dann bilden wir in der Regel Zweierteams. Das hat sich einfach so als vorteilhaft erwiesen. Das heißt, einer gräbt das Loch und der andere oder die andere setzt dann den Setzling letztlich vernünftig in das Loch und macht eben das, was der Förster so vorher gesagt hat, damit das auch alles passt. Ne? Also es ist schon mehr als nur mal einen Spaten rein, ein bisschen hin und her gewackelt und das Ding rein und Spaten wieder raus und Fuß drauf. Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Also wir geben uns da schon immer eine ziemliche Mühe, was das Einpflanzen von diesen Setzlingen angeht. Und die Förster sind meistens immer ganz begeistert, mit welcher Akribie und mit welcher Genauigkeit wir dann letztlich die Bäume pflanzen.
Ja, die sollen
Das
das
geht.
ja auch überleben, die Bäume, ne?
Ja,
Das bringt ja
eben,
nichts, wenn man
genau.
es nicht richtig macht und dann
Ja.
vertrocknet da die Hälfte oder ja, schafft es irgendwie nicht.
Ja, so ist es. Das Gelände ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Da bekommt man meistens, wenn man vorher die Förster fragt, auch eine Auskunft, die in der Regel nicht mit der Realität übereinstimmt. Also die haben da eine andere Wahrnehmung. Was zum Beispiel ja, die Schwierigkeit des Geländes angeht. Ne? Ist es ein Steilhang irgendwie? Also so ein Berghang, wo man den ganzen Tag dann schief steht. Ist er steinig? Ist er nicht steinig? Ist er ja noch sehr belastet mit Altholz, ne? Also mit Brombeerhecken, die das ganze Gelände überziehen. Also das Gelände ist zumindest in der Regel nicht so, dass es aussieht wie so ein schön gepflügter Acker, wo man schön mal ein Loch buddeln kann. Ne? Also man muss schon aufpassen, wo man hintritt und so weiter. Aber das macht einfach Spaß und dann gibt es natürlich auch eine Mittagspause. Jeder hat eine Brotzeit immer dabei. Also wir sind sozusagen Selbstversorger. Manchmal haben die Förster etwas dabei, also bei der letzten Aktion, die haben dann Kaffee und Tee frisch aufgebrüht. Der ein oder andere Förster, gerade wenn es noch ein bisschen kalt ist, hat dann auch eine Feuerschale dabei oder macht man ein Lagerfeuer, wo man sich ein bisschen wärmen kann.
Ach,
Also es hat dann
schön.
so ein bisschen was Wildromantisches noch. Und dann geht es weiter und wir pflanzen dann in der Regel so bis 15:30, 16 Uhr. Und dann geht es auf gleichem Wege wieder zurück zum Stellplatz. Und dort haben wir dann erstmal so eine kleine Erholungsphase. Und wir treffen uns dann aber meistens so um 18, 18:30 Uhr, dann eben in einer naheliegenden Gaststätte, die wir vorher reservieren. Ja, und dann lassen wir den Tag ausklingen beim leckeren Essen, schönes, kühles Getränk oder was auch immer man gerne möchte. Und erfahrungsgemäß, sage ich mal, wird es nicht viel später als 21 Uhr. Dann sinken die Leute zurück in ihre Wohnmobile und sind natürlich, wie es immer so schön heißt, zufrieden erschöpft.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So einen Tag
Ja.
draußen an der frischen Luft mit körperlicher Aktivität,
Ja.
da ist man dann abends schön bettschwer sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und dann haben wir immer noch den Sonntag. Da machen wir dann immer Vormittag noch so ein kleines, ja, eine kleine gemeinsame Aktivität. Das ist meistens entweder eine Führung in dem Ort, wo wir sind. Also wir sind dieses Jahr jetzt in 2 Wochen, in 3 Wochen noch in Wernigerode. Da machen wir halt eine Stadtführung, so von 10 Uhr bis 12 Uhr. In 2 Wochen sind wir so im niedersächsischen Raum, also eher im ländlichen Raum. Da haben wir zum Beispiel, da ist der Stellplatz direkt am Bahnhof der sogenannten der Moorbahn. Das ist so ein kleines Bähnchen, wo die eben früher den Torf weggefahren haben, der da gestochen wurde. Und da fahren wir mit der Moorbahn ins nahegelegene Moor. Ja, das ist dann so eine Fahrt von, ich glaube, 30 oder 40 Minuten. Und steigen dann da aus im Moor und haben dann noch einen Führer dabei, der uns dann noch ein bisschen das Moor nahe bringt. Und dann geht es mit dem Bähnchen wieder zurück.
Das
Ne?
klingt aber
Also,
auch toll.
ja, also solche Aktivitäten machen wir eben. Ne? Dann immer noch Sonntag, meistens dann so von 9 bis 12 etwa. 12 ist dann offizielles Ende, wie es immer so schön heißt. Je nachdem, wo wir sind, kehren aber dann doch die meisten immer noch irgendwo in einen Kaffee ein oder so. Und dann macht sich jeder eben wieder auf dem Weg, entweder nach Hause oder bleibt noch ein, zwei Tage dort, je nachdem, was der Einzelne so vorhat. So laufen, sage ich jetzt mal, wirklich 90% unserer Aktivitäten ab.
Ja, also ich habe jetzt schon total Bock, mal dabei zu sein und mitzumachen und auch ein paar Bäumchen zu pflanzen und ja, was Tolles für die Natur zu machen. Wie kann ich mich denn jetzt bei euch einbringen? Also wenn jetzt hier auch jemand von den Zuhörern Lust bekommen hat, mal bei euch mitzumachen, ja, melde ich mich bei dir oder wie komme ich jetzt da dazu, da mitzumachen?
Geht ganz einfach. Also, wenn jemand Interesse hat, dann gibt es erstmal die Möglichkeit zu sagen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich was für mich ist. Und dann kann er erstmal schnuppern, ne, in Anführungszeichen. Das heißt, er kann sich bei uns anmelden für oder entweder schon für eine konkrete Aktion. Was wir so planen immer und wie die Termine sind, die kann man auf unserer Homepage nachlesen. Oder auch, wir haben auf Instagram und auf Facebook einen entsprechenden Account unter Wohnmobil für Klimaschutz. Wenn man uns da folgt, kriegt man auch immer rechtzeitig die Termine unserer Aktivitäten mit. Und da kann man sich melden per E-Mail, bin ich so der digitale Profi, also auf Instagram oder Facebook, wie auch immer.
Per Nachricht dann, genau, ja.
Ja, genau. Und kann eben sagen, ich würde da mal gerne mitmachen und dann bekommt der oder diejenige alle notwendigen Informationen, wie das dann abläuft. Ne? Und dann schnuppert man erstmal mit und hat die Möglichkeit, uns mal kennenzulernen, also zumindest mal diejenigen, die eben mit dabei sind. Wir sind ja mittlerweile 237 Mitglieder bundesweit. Also man wird es nicht schaffen, alle auf einmal kennenzulernen. Und kann auch mal sehen, wie das so abläuft und ob man einfach sagt, ja, das ist etwas, da würde ich gerne dauerhaft oder als Mitglied längerfristig mitmachen. Und dann kann man sich eben als Mitglied anmelden. Komme ich gleich nochmal dazu. Also das ist die Schnuppermöglichkeit. Man kann auch, wenn man jetzt sagt, ich weiß noch nicht genau die Aktivitäten oder die Termine, auch kann man mir auch so eine E-Mail schreiben. Also die E-Mail-Adresse steht ja auf der Homepage oder so eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ich würde gerne mal bei einer der nächsten Aktionen mitmachen. Informiert mich doch mal drüber, dann irgendwie wann was ist. Ja, das hatten wir auch schon und dann habe ich diejenigen halt angeschrieben und gesagt, so, die nächsten Aktionen sind dann und dann und dann. Er kriegt eine E-Mail und dann kann der oder diejenige entscheiden, ob er mitmacht. Ne? Also einfach melden. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Wenn
Genau,
man
das
dann,
kommt dann bei dir
genau.
an sozusagen und du meldest dich dann einfach zurück.
Wenn man jetzt schon sagt, ach, da mache ich mit, das hat mich überzeugt irgendwie, das ist eine tolle Sache, da tue ich was Vernünftiges und habe so ein Camper-Gemeinschaftswochenende. Das ist ja das Schöne, ja. Ich meine, solche Vereine oder Clubs oder sonst was gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile, ne? Also man kann ja überall irgendwo mitmachen. Das haben wir auch, aber bei uns, sage ich mal, tut man dann auch noch was Gutes und Sinnvolles für die Natur, für die Umwelt, für unser Klima und auch für den persönlichen ökologischen Fußabdruck. Also es ist nicht so, dass wir sagen, das spielt für uns keine Rolle. Natürlich auch ich habe zu Beginn gesagt, ich möchte meinen persönlichen CO2-Fußabdruck auch verringern. Ja, und da spielt ja auch eine Rolle mit, was ich mit meinem Wohnmobil an CO2 in die Luft abgebe. Also das ist für die meisten Mitglieder schon auch ein Grund, warum sie beim Verein mit dabei sind, weil sie da einfach einen Beitrag leisten können und Fußabdruck ein bisschen verringern können. Und ja, also wenn jemand sagt, er will Mitglied werden, dann geht er bei uns auf die Homepage. Wird jetzt nicht viel bringen, wenn ich die nenne. Ich weiß nicht, also
Ich verlinke sie
www.wohnmobil
auf jeden Fall,
für
genau.
Klimaschutz.de, also ganz einfach, oder in Google eingeben, Wohnmobil, Klimaschutz, die zwei Stichworte. Das sind die ersten fünf Beiträge, sind von uns schon. Also
Ja,
da stehen
perfekt.
dann oben. Das ist also ganz easy. Und da gibt's einen Reiter Mitgliedschaft und da geht man drauf und da findet man dann auch ein Online-Formular. Da trägt man seinen Namen ein, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mehr wollen wir schon gar nicht wissen. Schickt das weg und dann kriegt er von uns dann eine entsprechende Bestätigung, bekommt dann auch per Post noch einen Fahrzeugaufkleber und einen Satz Flyer, ja. Ja, und
Das ist ja
dann
auch eine
ist man
tolle
dabei.
Möglichkeit, ne? Also andere auch dafür zu begeistern. Und je mehr Leute mitmachen, desto mehr Gutes kann man tun, desto mehr Aktionen kann man machen, desto mehr Bäume kann man spenden. Und von daher ist das ja eine tolle Sache, wenn mehr Leute mitmachen.
Ja, also wir würden uns total freuen, wenn auch dieses Gespräch heute dazu dient, dass möglichst viele sagen, Mensch, das ist was für mich, da mache ich mit. Und wir haben auch viele Mitglieder dabei, die den Verein mit ihrem Beitrag finanziell unterstützen, die aber für sich gesagt haben, aber ich werde jetzt nie an so einer Pflanzaktion teilnehmen. So habe ich vielleicht die Zeit nicht. Ich bin vielleicht auch gesundheitlich dazu gar nicht so in der Lage. Also ich will damit sagen, es ist kein Muss. Also wer da nicht mitpflanzen möchte, das ist ja schon auch eine körperliche Arbeit, der muss das nicht. Ja, auch wenn man an dem Wochenende dabei ist, muss man nicht zwingend pflanzen. Also jeder kann immer so viel einbringen, wie er dazu in der Lage ist. Ne? Also wir haben ja auch immer Hunde dabei. Also da ist es nicht selten, dass dann eben ein Pärchen dabei ist mit ein oder zwei Hunden und dann ist eben der Mann oder die Frau eben mehr mit den Hunden beschäftigt, als mit dem Spaten und geht eben mit den Hunden spazieren oder beschäftigt sich mit den Hunden oder bleibt vielleicht sogar auf dem Stellplatz und guckt sich dies oder jenes an. Also ich will nur sagen, Jetzt an so einem Wochenende mitzumachen, bedeutet nicht automatisch, ich muss 6 Stunden buddeln wie ein Wahnsinniger. Ne? Also das kann immer jeder tun, wie er möchte. Wir sind ja auch nicht mehr, keine 20 mehr. Also
Ja, man
ja.
darf das nicht unterschätzen, ne? Also das ist wahrscheinlich schon, wenn man da an so einem Hang steht und dann das unwegsames Gelände und
Ja,
Löcher buddeln
ja.
und so, ja.
Aber wir haben mit den Förstern auch immer vereinbart vorher. Momentan, sagen wir, treten wir immer an, dass wir sagen, okay, wir spenden und pflanzen dann auch 1.000 Bäume bei der Aktion. Aber die Absprache mit dem Förster ist immer, wir pflanzen so viel, wie wir schaffen, und den Rest pflanzt der Förster dann am Tag darauf oder 2 Tage darauf.
Ja.
So dass wir jetzt nicht, da ich sag mal, bis kurz vor Mitternacht pflanzen müssen, weil noch der 1.000. Baum in den Boden muss, sondern wenn es 15:30 Uhr ist oder wenn wir das Gefühl haben, das war wirklich diesmal ziemlich anstrengend, gab es auch schon, da war das Wetter schlecht, da hat es genieselt, da war der Boden wirklich, das war im Sauerland, da war es nebelig, da war der Boden fast steinhart irgendwo, da haben wir nach etwa 400 Bäumen das Handtuch geworfen. Da gesagt, wir können jetzt nicht mehr, ne? Vor allem, man wird dann auch irgendwo nass oder dann wird es kühl und so weiter.
Ja.
Dann haben wir aufgehört, aber das war dann auch nicht das Problem. Da war es auch dann schon erst, ja, ich glaube, so gegen 1 oder halb 2 haben wir dann aufgehört. Da kam der Förster zwar noch ganz mit einem schlechten Gewissen, glaube ich, an und hat noch so Selbstgebackenes vorbeigebracht, aber das machen wir gerade so, wie es die Situation erfordert. Da ist kein Zwang dahinter. Also würde mich freuen, wenn da viele dazustoßen. Wir sind eine tolle Truppe. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, nee, jetzt habe ich das lang genug unterstützt oder ich orientiere mich jetzt um oder der ein oder andere verkauft auch sein Wohnmobil oder was auch immer und hat eine andere Lebensplanung. Dann ist es nicht so, dass wir irgendwelche Mindestvertragslaufzeiten da haben, sondern dann schreibt man eine E-Mail an mich und dann ist man quasi mit dem Tag auch sozusagen beendet. Es ändert sich die Mitgliedschaft. Ne? Also man
Ja.
ist da nicht dann noch irgendwie Monate gebunden und so weiter. Also man kann quasi von einem Tag auf den anderen die Mitgliedschaft auch wieder beenden.
Es gibt
Jetzt,
also eigentlich keinen Grund,
ja.
nicht Mitglied zu werden, ne? Das
Also,
spricht
wenn du
alles
mich jetzt so
dafür.
fragst, so ganz spontan fällt mir tatsächlich keiner ein. Auch das Finanzielle, vielleicht das nochmal anzusprechen, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Wir haben ja so einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Und sagen wir mal so, in unserer Satzung, wir sind ja ein Verein, wir sind auch ein gemeinnütziger Verein, das heißt, man kann das auch steuerlich geltend machen. In unserer Satzung steht pro gefahrenen Kilometer 1 Cent. Aber maximal 100 Euro im Jahr. 100 Euro
Okay.
sind 10.000 Kilometer. Aber wir überprüfen das natürlich nicht, wie viel
Ja.
Kilometer jemand gefahren ist. Das heißt, jedes Jahr entscheiden letztlich die Mitglieder selbst, welchen Beitrag sie dem Verein zur Verfügung stellen für seine Aktivitäten. Und sehr viele, ich würde auch sagen, die meisten Mitglieder überweisen im Jahr 100 Euro, egal wie viel sie jetzt gefahren sind. Es gibt sehr viele, die überweisen dann 50 Euro, 60 Euro. Es gibt auch Mitglieder, die überweisen tatsächlich 43,27 Euro. Die verhalten sich eigentlich satzungsgemäß, ja, weil sie dann 4.327 Kilometer gefahren sind. Aber die Botschaft ist eigentlich, jeder bestimmt dann letztlich selbst, mit welchem Betrag er sich in den Verein einbringen möchte. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo tatsächlich auch 100 Euro sind, ja, und nicht im Pappenstiel, dann sind es eben in diesem Jahr mal 5 Euro oder was auch immer. Also das ist wirklich ein guter Punkt. Wir haben ja kein Einzugsermächtigungsverfahren, sondern jeder überweist das selbst. Von daher sagen wir auch immer, also das Finanzielle kann eigentlich kein Grund sein, in den Verein einzutreten. Also, weil man kann das wirklich sehr individuell gestalten.
Ja, das finde ich
Und
auch super. Also sehr transparent, sehr flexibel. Also mich spricht das total an. Und ich bin ja auch schon Mitglied, von daher,
ja.
ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, der ja sich da einbringen möchte und da Lust zu hat oder das irgendwie unterstützen möchte. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde das super, dass ihr das macht. Jetzt würde mich natürlich noch eine Sache interessieren, und zwar, wie ist es dazu gekommen? Also, du hattest die Idee, was war da der Auslöser für?
Ja, ich glaube, es schwang jetzt schon immer mit, was so die Auslöser waren. Ich hatte ja gesagt, ich wohne im Taunus. Und wir sind hier umringt von Wald, der allerdings sehr gelitten hat. Und das war tatsächlich 2019 der eine Punkt, dass das bei uns sehr stark sichtbar war, dass das ganze Fichtenflächen weg sind. Ja, also ganze Bergkuppen sind frei. Also jetzt kann man natürlich sagen, wunderbar, dann habe ich da eine tolle Sicht, wenn ich da oben stehe. Also wenn man da spazieren geht, und wir waren da oft, das war immer so ein apokalyptischer Anblick irgendwo. Und also das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ich würde eigentlich gerne etwas dafür tun, für den Wald, weil ich das, ja, das, ich bin in Bayern geboren, ich war eigentlich früher sehr viel mit meinem Vater im Wald unterwegs, Pilze suchen, und von daher hat mich das schon berührt. Und dann kam natürlich dazu der Punkt, dass ich sagte, dann ja, und letztlich muss man ja auch etwas gegen die Ursachen tun, und die Ursachen von diesem Waldsterben sind nun mal die klimatischen Veränderungen mit den Folgen. Ja, Stürme, mehr Stürme, also waren einfach in den und Schädlinge, die es auch früher schon gab. Den Borkenkäfer gibt es ja schon immer, aber die Bäume, gerade die Fichte, ist halt durch die Trockenheit, ist die so geschwächt worden, dass sie dem Borkenkäfer nichts mehr entgegenhalten konnte. Also es ist bei Menschen, wenn das Immunsystem geschwächt ist vom Menschen, ja, dann rafft ihn eine Grippe dahin. Und wenn man ein starkes Immunsystem hat, dann lächelt man möglicherweise über so eine Grippe, oder ist das, dann wird das eben nur eine leichte Erkältung. Und genauso ist es ja bei den Bäumen. Ja? Wenn manche immer sagen, ja, den Borkenkäfer gibt es ja schon immer. Ja, aber die Bäume sind geschwächt. Und jeder Schädling, es gibt so viele Schädlinge, jeder Schädling kann dann plötzlich der sein, der den Baum zu Fall bringt. Also habe ich gesagt, naja, wenn, dann müsste man aber auch etwas tun gegen die Ursachen. Ja? Und das ist dann letztlich der CO2-Ausstoß oder die Ursachen für die klimatischen Veränderungen. Und da ich nun mal ein begeisterter Wohnmobilfahrer bin, habe ich mir natürlich gesagt, na ja, also gut, ich kann das Wohnmobil jetzt nicht in die Ecke stellen und nicht mehr bewegen. Also das geht natürlich irgendwo nicht.
Das ist immer so der Zwiespalt, den man hat, ne?
Ja, und
Ja.
es gibt nun mal auch momentan noch keine Alternative. Es gibt so Anfänge mit der Elektromobilität im Campingbereich, im Van-Bereich. Ja, es gibt ja auch ein Fördermitglied vom Verein, die sich um den Selbstausbau von Elektrofahrzeugen zu solchen Campervans bemühen. Und ich denke, das wird schon sukzessive mehr werden, aber das sind wahrscheinlich noch Jahre, oder wenn nicht sogar, ja, Jahrzehnte klingt jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen viel, aber es ist nicht absehbar, dass es da vernünftige Alternativen gibt. Also hab ich gesagt, na gut, ich will aber trotzdem sehen, dass man eben so den ökologischen Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck etwas verringert, den persönlichen. So, das war so eigentlich der Gedanke. Und dann kam halt hinzu, dass ich gedacht habe, Mensch, aber wenn man das vielleicht mit anderen zusammen macht, macht es vielleicht noch mehr Spaß irgendwie.
Ja.
Und Camper sind ja in der Regel naturverbundene Menschen. Also habe ich gesagt, dann verbinden wir doch diesen Aspekt, dass wir selber auch gerne mit dem Wohnmobil unterwegs sind, also diesen Camper-Aspekt mit dem Aspekt Klimaschutz. Wir tun was für den Wald. Und so entstand die Idee, so einen Verein zu gründen. Ich hatte damals natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, einen Verein zu gründen. Eigentlich bin ich kein Vereinsmensch in dem Sinne. Und das waren schon mühselig. Also wenn ich heute immer höre in der Politik vom Bürokratieabbau, dann denke ich mir, naja, da könnte man beim Vereinswesen auch anfangen.
Ja.
Mit Vereinsregister und dann Finanzamt und Gemeinnützigkeit und Satzung. Und also verrückt. Und Dann musste eine Homepage her und dann habe ich erstmal auf YouTube angefangen zu lernen, wie baue ich eine Homepage auf. Und also wenn jemand auf die Homepage geht und denkt sich vielleicht, naja, das sieht ja nicht ganz so professionell aus, dann bitte ich um Nachsicht, ja, die ist
Alles selber
selbst gemacht.
gemacht, ja.
Ja, und dann natürlich Instagram und Facebook und diese Dinge musste man sich alle dann erstmal aneignen. Und so hat das eben begonnen. Und ein ganz wichtiger Zündfunke waren zwei Dinge. Das eine, man muss ja so eine Gründungsversammlung machen. Ne? Und man braucht mindestens, ich glaube, es waren 7 Gründungsmitglieder, sonst kann man keinen Verein gründen. Und naja, ich musste ja 7 irgendwie, natürlich habe ich so aus dem Bekanntenkreis, ich glaube, 2, 3 schon gefunden, die ein Wohnmobil haben und die auch da mitmachen. Aber ich habe dann damals auch die Zeitschriften Reisemobil International und ProMobil habe ich angeschrieben, habe ihm erklärt, um was es mir geht und was ich für eine Idee und was ich vorhabe und ob sie nicht darüber berichten könnten und eben auch das Datum und den Ort der Gründungsversammlung veröffentlichen könnten. Und die Reisemobil International, der Herr Petri, stellvertretender Chefredakteur, er fand das toll, hat sich dann auch sofort bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, das möchte er unterstützen, das findet er gut. Und dann hat er es eben in die nächste Ausgabe reingebracht. Und das hat ihm zeitlich auch noch gepasst, alles. Und das haben dann eben einige gelesen und kamen dann zur Gründungsversammlung. Da war
Toll.
ich baff, aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern, aus Hessen, ja, aus Rheinland-Pfalz. Kamen dann, insgesamt waren wir dann 10 Leute.
Toll.
Und ich hatte ja gesagt, das waren so zwei Ereignisse. Das war zum einmal der Bericht in Reisemobil International und dann eben ein größerer Bericht in der regionalen Presse hier, der dann so den ersten Schub gegeben hat. Und was ich dann ja auch gemacht habe, weil ich gesagt habe, gut, es wäre schön, wenn der Verein neben Mitgliedern auch Fördermitglieder haben würde. Und da dachte ich natürlich dann eben an entsprechende Unternehmen aus der Caravan-Branche. Zu Beginn habe ich natürlich im Auge gehabt die bekannten Wohnmobilhersteller, weil ich mir dachte, Mensch, das müsste doch irgendwie auch in deren Sinne sein, wenn sie so ein Engagement von ihren eigenen Kunden quasi unterstützen als Fördermitglieder und habe damals eben, ja, ich will jetzt nicht sagen alle, aber alle bekannten Wohnmobilhersteller angeschrieben, um sie für den Verein zu gewinnen, zu begeistern. Und ja, da war ich offensichtlich etwas zu enthusiastisch, was diesen Punkt angeht. Also unterstützt werden wir als Fördermitglied derzeit von 3 Wohnmobilherstellern. Das ist Bürstner, die sind von Beginn an dabei, Concorde und Ahorn. Die anderen, ja, gab es Kontakte, aber letztlich hat es bisher noch nicht dazu geführt, dass sie auch als Fördermitglieder eingetreten sind. Was aber dazugekommen ist, sind viele, viele kleinere Unternehmen, Startups aus der Camping-Caravan-Branche. Und darüber habe ich mich natürlich super gefreut. Und Camp Connect ist ja letztlich, ihr seid ja auch dabei, nicht nur du als Person, als Camperin, sondern auch mit deiner Firma, mit
Genau.
deinem Projekt als Fördermitglied dabei. Und wir haben mittlerweile 24 Fördermitglieder, kann man auch auf der Homepage sehen, wer da alles mit dabei ist. Und wir freuen uns natürlich über jedes weitere Unternehmen, Firma aus der Campingbranche, die sagen, Mensch, das würden wir gerne unterstützen. Da gibt es keine festen Regeln für Fördermitglieder. Also jedes Fördermitglied kann uns mit einer Spende unterstützen, die von der Höhe her wirklich individuell selbst festgelegt werden kann. Ja. Natürlich zahlt ein größeres Unternehmen vermutlich mehr als eben ein kleines. Also mir ist eher wichtig, dass sich möglichst viele anschließen. Ja, das Finanzielle kommt eher an zweiter Stelle, sondern es ist eher der Punkt, dass möglichst viele mitmachen.
Ja, genau. Vorhin, als wir über die Aktion gesprochen haben, die ihr so macht, da gibt es, glaube ich, noch eine, über die haben wir noch nicht gesprochen. Und zwar zeichnet ihr auch Wohnmobilstellplätze aus. Nach was für Kriterien und was ist da so der Hintergrund?
Ja, in der Tat, das hätte ich fast vergessen. Gut, wir haben uns vor 3 Jahren, ja, nee, sind eher 2 Jahre, vor 2 Jahren mal überlegt, was wäre denn eigentlich noch wichtig, um Camping möglichst umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten? Da ist natürlich das eigene Verhalten der Camper selbst, das sind die Fahrzeuge, die natürlich auch bestimmte Dinge berücksichtigen sollten. Aber es sind auch die Campingplätze und die Stellplätze. Und da jetzt Campingplätze nicht so unser Fachgebiet ist, sage ich jetzt mal, da gibt es auch andere Organisationen wie Eco-Camping beispielsweise, haben wir gesagt, gut, lass uns doch mal in einer kleinen Arbeitsgruppe überlegen, was macht denn einen Wohnmobilstellplatz ökologisch? Und da haben wir einen Kriterienkatalog erarbeitet, der mehr als 30 Einzelkriterien umfasst, was uns eben als Camper, jetzt nicht Fachleute, sondern Camper, wir sind keine ökologischen Fachleute, eben eingefallen sind. Der Kriterienkatalog, den kann man sich auf unserer Homepage auch anschauen, den kann man auch runterladen. Und der soll ja auch, wenn er Verbreitung findet, Wohnmobilstellplatzbetreiber Hilfestellung leisten, wenn es um die Gestaltung eines Wohnmobilstellplatzes geht. Gerade bei der Genehmigung von neuen Plätzen wird wichtiger werden, dass diese Plätze möglichst ökologisch, naturnah, naturfreundlich, umweltschonend gestaltet werden. Sonst werden sie möglicherweise nicht genehmigt von den entsprechenden Gremien auf kommunaler Ebene. Und auf der Basis von diesem Kriterienkatalog bewerten wir quasi das ökologische Profil von Stellplätzen. Wenn ich sage wir, dann sind das die Mitglieder des Vereins. Wenn sie unterwegs sind auf dem Stellplatz, dann können sie das tun. Der Erhebungsbogen, den kann man online ausfüllen. Der ist auf unserer Homepage. Das kann man auch auf dem Handy machen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, weil man bis auf ein paar Daten zum Stellplatz muss man eigentlich nur Häkchen setzen oder eben nicht. Aber diese Bewertung kann auch jeder andere tun. Also man muss nicht Mitglied sein, um jetzt einen Stellplatz bewerten zu können. Das können auch Nicht-Mitglieder, Camper, die sagen, ach, das finde ich eine tolle Idee, mache ich mal mit. Oder ich kenne da einen Stellplatz, das finde ich super, wenn der von uns dann auch so eine Auszeichnung bekommen würde und macht das mal. Ne? Es können auch Stellplatzbetreiber tun. Also man kann auch eine Selbstbewertung vornehmen. Die wird von uns dann schon, so gut es geht, überprüft. Ich lasse mir da durchaus auch mal Bilder schicken von gewissen Einrichtungen oder Dingen, die da vorhanden sein sollen. Und dann wird dieser Erhebungsbogen wird ausgewertet. Also wir haben einzelne Kriterien, wo wir sagen, die sind uns besonders wichtig. Die werden eben zweifach gewertet. Ansonsten ergibt das dann einen Punktwert und unterm Strich einen prozentualen Erfüllungsgrad. Ja, also wenn ich alle Kriterien erfülle, habe ich 100%. Wenn ich je weniger Punkte ich erreiche, habe ich halt einen bestimmten Prozentsatz. Und je nachdem, wie hoch der Prozentsatz ist, kriegt der Stellplatz von uns eine Auszeichnung. Ab 65% bekommt er 3 Ökosterne, ab 70% 4 und ab 80% 5. Auszeichnung bedeutet eine Urkunde, die wir dem Stellplatz zur Verfügung stellen. Und der Stellplatz wird dann auf unserer Homepage mit seinem Profil und auch mit Bild vorgestellt. Also auf unserer Homepage gibt es auch einen Reiter ökologische Wohnmobilstellplätze, da findet man all das. Und wir posten den Stellplatz natürlich auch auf Instagram oder Facebook, damit er eben entsprechend bekannt wird. Seit einiger Zeit sind die Stellplätze auch besonders ausgewiesen in der Camping-App. Die heißt so Camping-App.
Genau,
Ja.
Camping-App EU, ja.
Genau. In dieser App gibt es bestimmte Listen und es gibt eine Liste Wohnmobil für Klimaschutz und dort finden sich dann letztlich alle von uns ausgezeichneten Stellplätze. Die Idee dahinter ist eben zu sagen, zum einen wollen wir den Wohnmobilisten die Möglichkeit eröffnen, mal ganz bewusst solche ökologisch gestalteten Plätze anzufahren. Und wir wollen natürlich Stellplatzbetreiber ermuntern, vielleicht das eine oder andere noch zu realisieren, um ja, vielleicht den vierten oder den fünften Stern oder vielleicht auch jetzt mal den dritten Stern von uns zu bekommen.
Ja, und sich vielleicht auch von anderen Stellplätzen abzuheben.
Genau.
Ja.
Also ich denke schon, dass das in den nächsten Jahren vielleicht ein zusätzliches Qualitätsmerkmal werden könnte. Ja.
Ja, also ich stehe auch lieber auf Stellplätzen, die schön grün sind, die mitten in der Natur sind, wo auch mal ein Baum ist, um Schatten zu spenden, wo ich nicht unbedingt auf einer vollgeteerten Fläche stehe oder so. Also ja.
Ja. Also es wäre schön, wenn sich der ein oder andere, der jetzt heute zuhört, sich auch an dem Projekt beteiligen könnte, weil das Ganze natürlich nur dann leben kann, wenn möglichst viele mitmachen.
Ja.
Ja, von daher wäre das ganz wichtig. Und einmal im Jahr zeichnen wir dann noch einen Stellplatz so als ökologischen Stellplatz des Jahres aus. Der bekommt dann neben einer zweiten Urkunde sozusagen so ein Naturholz, also Vollholzblock als Insektenhotel, aber mit den Konturen eines Wohnmobils.
Ah, okay.
Das ist dann noch so ein kleines Präsent, was wir dem Stellplatzbetreiber überreichen bei dieser Gelegenheit.
Ja,
Ja,
toll.
das noch zu dem Projekt Öko-Stellplätze. Guckt einfach mal auf die Homepage und schaut euch das an.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal die Stellplätze zu eurer Homepage und auch den Link, möglichst, dass man da an den Erhebungsbogen rankommt. Und dann, genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bewertet mal ganz fleißig die Wohnmobilstellplätze, damit wir da tolle neue Plätze finden können, die möglichst ökologisch sind und dann auch auszeichnen können. Ich bin ganz gespannt, welche Plätze sich da noch so finden. Albert, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war sehr spannend, sehr inspirierend und ja, vielen Dank für dein und für euer Engagement. Macht auf jeden Fall weiter so. Und ja, jeder, der sich jetzt da angesprochen fühlt und Lust hat, mitzumachen, dabei zu sein oder einfach auch nur mal zu schnuppern, dann schaut auf jeden Fall mal bei Wohnmobil für Klimaschutz vorbei. Genau, eine letzte Frage noch. Der Name heißt ja Wohnmobil für Klimaschutz, aber wenn ich jetzt einen Campervan fahre, also einen Bulli oder vielleicht auch nur einen kleinen Camper, vielleicht einen Caddy oder so, kann ich dann trotzdem bei euch mitmachen?
Ja, klar. Also klar war, die Namensgebung entstand so aus der Geschichte, wie ich sie eben erzählt habe, ne? Aber ich habe ohnehin jeden Van auch immer als Wohnmobil gesehen. Also nicht, Wohnmobil beginnt bei mir jetzt nicht erst bei so und so viel Meter irgendwie oder also jeder, der so als Camper unterwegs ist. Wir haben auch ein Mitglied, der ist mit dem Motorrad als Camper unterwegs.
Ja.
Wir haben zwei oder drei Wohnwagenfahrer mit dabei. Also jeder, Vans haben wir sowieso
Also
viele
jeder, der sich
dabei.
irgendwie als Camper
Ja,
versteht,
jeder
kann bei
kann
euch
da mitmachen.
mitmachen.
Also bitte nicht an dem Wort Wohnmobil, ja, stören oder anecken.
Ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte
Ja, nein, es ist
sozusagen noch
schon
einmal
ganz wichtig.
nachfragen.
Tatsächlich, ja, das ist ein wichtiger Aspekt.
Perfekt.
Ja, wir freuen uns über jeden. Und
Sehr schön.
vielen Dank für
Gerne.
diese Möglichkeit. Vielen Dank auch, dass du selbst mit dabei bist und dass dein kleines Unternehmen mit dabei ist. Und offen gesagt, ich bedanke mich bei allen, die es geschafft haben, bis jetzt zuzuhören. Weil ich vielleicht etwas viel erzählt habe, aber vielleicht merkt man daran, wie viel mir an dem Projekt und an dem Verein und an den Menschen, die da mitmachen, liegt.
Absolut, das merkt man auf jeden Fall, dass das ein Herzensprojekt ist von dir. Vielen lieben Dank, Albert, und bis bald.
Ja, danke, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping!